Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten, dass Gott mit seinem Wort unsere Herzen erreicht. Gott, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Andreas-Gemeinde, schön, hier zu sein. Ich bin nicht zum ersten Mal hier, ich glaube ungefähr das fünfte Mal in gut 3 Jahren immerhin. Aber es sind ja auch erst gut 1,5 Jahre, seit wir miteinander verschwistert sind. Die Bethlehem-Gemeinde als Teil der Kirchgemeinde im Leipziger Süden und die Andreas-Gemeinde. Manche von euch wissen das, ursprünglich waren die Verwandtschaftsverhältnisse noch ganz anders. Aus der Peterskirche wurde 1890 die Andreasgemeinde gegründet und schon gut 20 Jahre später aus der Andreasgemeinde die Bethlehemgemeinde 1912. Damals hatte die Andreasgemeinde 40.000 Gemeindeglieder. Das ist schon ziemlich enorm. Sie war damit aber auch die größte Gemeinde in ganz Leipzig. Und die armen Pfarrer kamen gar nicht hinterher. Mit Taufen und Beerdigen und Konfirmandenunterricht. Ein Pfarrer war damals zuständig für 6.000 Gemeindeglieder. Wie die das geschafft haben, keine Ahnung. Jedenfalls fand der Gründungsgottesdienst der Bethlehem-Gemeinde 1912 wo statt? In der Andreaskirche. Und noch 15 Jahre lang feierte die Bethlehem-Gemeinde ihre Gottesdienste in der Andreaskirche auf dem Alexis-Schumann-Platz, weil sie keine eigenen Räume hatte. Erst 1927, 15 Jahre später, wurde dann das Gemeindehaus in der Kurt-Eisner-Straße fertiggestellt, in dem wir bis heute jeden Sonntag Gottesdienst feiern. Also ihr merkt, Bethlehem-Gemeinde und Andreas-Gemeinde waren immer schon eng verbunden. Die Mutter hat sich vor allem in den Anfangsjahren rührend um ihre Tochter gekümmert und seit 1,5 Jahren sind nun Mutter und Tochter Schwestern. Christian schaut kritisch, 1,5 Jahre stimmt doch, oder? Ich denke 1,5 Jahre, Januar 2023, also Mutter und Tochter und auch die Großmutter Peter sind jetzt alles gemeinsam Schwestern geworden. In der Kirche geht sowas. Ich freue mich darüber, ich freue mich über die Begegnungen, die seitdem schon stattgefunden haben und das Kennenlernen und den Austausch und ich glaube, der tut uns gut. Warum? Weil wir an einen gemeinsamen Herrn und Heiland Jesus Christus glauben und ihn anbeten und der hat uns dazu berufen, dass wir gemeinsam seine Zeugen sind, seine Liebe in die Welt tragen, nicht nur jeder einzeln vor sich hin, sondern so, dass wir voneinander wissen, füreinander beten und miteinander überlegen, wie wir das am besten umsetzen. Es sind heute keine 40.000 Gemeindeglieder mehr, sondern eher knapp 4.000. Umso dringlicher stellt sich der Auftrag, dass wir gemeinsam im Leipziger Süden missionarisch unterwegs sind und uns auch in unseren diakonischen Arbeiten ergänzen. Das wollte ich gern an den Anfang stellen und wir kommen auch nochmal darauf zurück. Aber jetzt schauen wir gemeinsam auf den Predigttext für heute Morgen. Der steht im Alten Testament und so viel kann ich schon verraten. Auch dort geht es, wenn man so will, um eine Gemeindegründung, genau genommen, um die allererste Gemeindegründung der Geschichte. Vorher eine Frage. Wenn ihr einmal sagen müsstet, welche Geschichte oder welcher Bibeltext aus dem Alten Testament ist der wichtigste, der euch einfällt, was würdet ihr sagen? Gerne mal reinrufen. Welche Geschichte oder welcher Bibeltext aus dem Alten Testament ist der wichtigste? Schöpfungsgeschichte? Kommen noch mehr Vorschläge?
Jesaja.
Jesaja. Mhm. Noch was? 10 Gebote habe ich noch gehört. Ja. Also da fällt uns schon was ein und wir müssen jetzt auch gar kein exaktes Ranking erstellen, aber der Text, den ihr schon gerade kurz gesehen habt an der Leinwand, der gehört auf jeden Fall auch ganz oben mit auf die Liste. Kurz zur Vorgeschichte. Wir befinden uns mit dem Volk Israel am Anfang der langen Wüstenwanderung. Mose hatte das Volk mit Gottes Hilfe aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt. Oder besser gesagt, Gott hatte das Volk mit Moses Hilfe aus Ägypten herausgeführt, aus der Sklaverei. Und jetzt sind sie schon seit ein paar Tagen am Berg Sinai, wo Gott mit ihnen einen Bund eingehen möchte. Gott sagt zu Israel: Ihr habt gesehen, was ich getan habe, wie ich euch aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit habe. Wollt ihr nun mein Volk sein und in meinen Geboten wandeln? Und das Volk antwortet wie aus einem Mund: Ja, das wollen wir. Wir wollen Gott dein Volk sein und du sollst unser Gott sein. Alles klar, die Sache läuft, könnte man meinen. Aber es kommt anders. Mose geht auf den Berg hinauf und bekommt nun die 10 Gebote von Gott auf 2 Steintafeln. Aber als er etwas länger wegbleibt als gedacht, da wird das Volk ungeduldig und sie machen sich ein Stierbild aus Gold, das sogenannte goldene Kalb. Das beten sie an, als hätten sie nicht eben etwas völlig anderes versprochen. Gott ist wütend, als er das sieht, und Mose ist entsetzt. Er zerbricht die 2 Steintafeln und es fehlt nicht viel, da hätte Gott in seinem Zorn das ganze Volk vernichtet. Mose bittet für das Volk und Gott lässt sich erweichen und es gibt noch einmal eine 2. Chance. Noch einmal wird Mose auf den Berg befohlen und an dieser Stelle setzt nun unser Predigttext ein. Den lese ich jetzt vor aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 34. Ihr könnt ihn mitlesen oder einfach zuhören. Mose fertigte 2 neue Steintafeln an, die aussahen wie die ersten. Am nächsten Morgen stand er früh auf und stieg auf den Berg Sinai, so wie der Herr es ihm befohlen hatte. In seinen Händen hielt er die 2 Steintafeln. Da kam der Herr in einer Wolke auf den Berggipfel herab, trat neben Mose und offenbarte sich ihm mit seinem Namen: Ich bin. Er zog an Mose vorüber und rief: Der Herr bin ich, der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn, aber reich an Güte und Treue. Unerschütterlich erweise ich meine Güte über Tausende von Generationen und vergebe ihnen Schuld, Unrecht und Sünde. Aber ganz ungestraft lasse ich die Schuldigen nicht, sondern ziehe sie zur Rechenschaft. Ihre Nachkommen werden die Folgen noch bis in die 3. und 4. Generation spüren. Sofort warf Mose sich zu Boden und betete den Herrn an. Dann bat er: Herr, wenn ich in deiner Gunst stehe, dann komme zurück in unsere Mitte und begleite uns auf unserem Weg, obwohl dieses Volk so eigensinnig ist. Bitte vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns wieder als dein Eigentum an. Der Herr antwortete: Ich schließe einen Bund mit euch. Ich verspreche euch, dass ich vor euer aller Augen Wunder vollbringen werde, wie es sie unter keinem Volk auf der Welt jemals gegeben hat. Das ganze Volk, zu dem du gehörst, wird meine Taten sehen. Was ich, der Herr, für euch tun werde, wird alle mit ehrfürchtigem Staunen erfüllen. Soweit die Worte aus dem 2. Buch Mose. Gott schließt einen Bund mit Israel. Zum 2. Mal. Und diesmal hat der Bund Bestand. Wir haben hier die Gründungsurkunde, in der Gott erklärt: Dieses Volk soll meine Taten sehen und die ganze Welt wird darüber staunen, was ich in Israel und an Israel tun werde. Der Gründungsmoment für das Gottesvolk Israel, aber wir können den Bogen noch weiter spannen. Als christliche Gemeinde stehen wir in der Kontinuität dieser Verheißung. Wir glauben, dass sich das entscheidende Gotteswunder in Israel ereignet hat, als Jesus in die Welt gekommen ist, als er geboren wurde, als er für uns gestorben und wieder auferstanden ist und 50 Tage später seinen Geist gesandt hat. Wir glauben an den gleichen Gott wie Israel. Wir glauben, dass der Gott, der seine Kraft in Israel gezeigt hat, dass dieser Gott in Jesus Mensch geworden ist und durch seinen Geist bis heute wirkt und seine Kraft zeigt und dass dieser Gott jetzt mitten unter uns ist, wenn wir heute Morgen hier im Pavillon Gottesdienst feiern. Also ist das nicht nur die Gründungsurkunde für den Gottesbund mit Israel, sondern es ist auch die Gründungsurkunde für den Gottesbund, in dem wir stehen, durch Jesus und dank Israel. Und diese Gründungsurkunde beginnt mit einer Selbstvorstellung. Gott sagt, wer er ist. Und er tut das mit Worten, die im weiteren Verlauf der Bibel immer wieder auftauchen. Es sind mit die schönsten und die wichtigsten Worte, die wir in der Bibel über Gott lesen. Ihr kennt sie vielleicht etwas anders, als ich sie vorhin vorgelesen habe. Barmherzig, geduldig und gnädig ist Gott. So hat es Martin Luther übersetzt und viele Bibelübersetzungen nach ihm. Ich vermute, dass diese Formulierung auch euch vertrauter ist. Vielleicht schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Barmherzig, geduldig und gnädig ist Gott. Aber wörtlich steht da tatsächlich: barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, aber reich an Güte und Treue. Langsam zum Zorn, so beschreibt Gott sich selbst. Und das wird dann ausgeführt, was das bedeutet. Unerschütterlich erweise ich meine Güte über tausende von Generationen und vergebe ihnen Schuld, Unrecht und Sünde. Aber ganz ungestraft lasse ich die Schuldigen nicht, sondern ziehe sie zur Rechenschaft. Ihre Nachkommen werden die Folgen noch bis in die dritte und vierte Generation spüren. Ihr merkt, da kommt beides vor. Gottes Zorn und Gottes Güte. Gott kann zornig sein. Und wenn Gott zornig ist, dann richtet er, dann bringt er das zurecht, was falsch ist. Aber das entspricht nicht seiner eigentlichen Art. Gottes Zorn und Gottes Güte stehen nicht auf einer Ebene, sondern so wie tausende von Generationen viel, viel mehr sind als drei oder vier, so ist Gottes Neigung zur Güte viel, viel größer als seine Neigung zum Zorn. Und man merkt das auch an einem sprachlichen Unterschied. Barmherzig und gnädig werden hier als Adjektive verwendet, als Eigenschaftswörter, nicht nur hier, sondern wie gesagt auch an anderen Stellen im Alten Testament, um Gott zu beschreiben. Eigentlich verwendet das Alte Testament viel häufiger Verben, also Tunwörter. Wenn es sagen will, was Gott tut, dann sagt es auch, wie Gott ist. Es erzählt, was Gott getan hat und noch immer tut. Dass Gott mit Eigenschaftswörtern beschrieben wird, so wie gnädig und barmherzig, ist eher selten. Immerhin ungefähr 20 Mal kommt diese Formulierung vor, barmherzig, geduldig und gnädig. So steht es ungefähr 20 Mal im Alten Testament. Aber was dort nie steht, dass Gott zornig ist. Unser Gott ist ein zorniger Gott, das lesen wir nie in der Bibel. Jedenfalls nicht in dieser absoluten Form. Es kann sein, dass Gott von Zorn ergriffen wird, aber immer nur vorübergehend. Es ist keine Eigenschaft, mit der man ihn beschreiben könnte. In Psalm 30 lesen wir, denn Gottes Zorn währt einen Augenblick, aber lebenslang währt seine Gnade. Wieder dieser himmelweite Unterschied. Gottes Zorn währt einen Augenblick, nur einen Wimpernschlag, aber seine Gnade, die gilt immer, die ist prägend für sein Handeln jederzeit. Mose hört die Selbstvorstellung Gottes. Und als er diese Worte hört, da fällt er zu Boden und betet, denn er weiß, genau diesen Gott, den brauchen wir. Ohne ihn sind wir auf unserem Weg verloren. Ohne Gott können wir einpacken und umkehren. Ohne ihn ist der Weg durch die Wüste ins gelobte Land sinnlos. Und dann fleht er Gott an und sagt, Herr, wenn ich in deiner Gunst stehe, dann komm zurück in unsere Mitte und begleite uns auf unserem Weg obwohl dieses Volk so eigensinnig ist. Vergib uns unsere Schuld und nimm uns an als dein Eigentum. Versteht ihr, was hier passiert? Mose steht die Größe seines Auftrags vor Augen. Und ihm steht vor Augen, wie das Volk, aber wie auch er an diesem Auftrag eigentlich nur scheitern kann. Wer bin ich schon, dass ich dieses Volk in die Freiheit führe? Und wer ist dieses Volk, das es meint, es könne auf eigene Faust ins gelobte Land gelangen? Es ist ein eigensinniges, ja, ein halsstarriges Volk. Aber trotzdem, und genau deshalb, komm zurück in unsere Mitte, Gott. Begleite uns auf unserem Weg. Vergib uns unsere Schuld und nimm uns an als dein Eigentum. So betet Mose. Das sind seine Worte. Mose bittet Gott um sein Dabeisein. Den Gott, der sich ihm vorgestellt hat. Den Gott, der gnädig und barmherzig ist, der 100.000-mal lieber seine Güte zeigt als seinen Zorn und dessen Zorn nicht blindwütig dazwischen schlägt, sondern der zurechtbringt. Diesen Gott bittet Mose um sein Dabeisein und diese Bitte ist entscheidend bis heute. Dass diese Erkenntnis sich einstellt und wir in diese Bitte einstimmen. Gott, begleite mich auf meinem Weg. Ich weiß um meine Grenzen und ich weiß um meine Schuld, aber ich verlasse mich auf deine Güte. Ohne dich will ich meinen Weg nicht gehen. Wir können wunderbar darüber diskutieren, wie sich Gottes Zorn und Gottes Güte miteinander denken lassen. Wir können wunderbar darüber diskutieren, wie wir uns das vorstellen, wenn Gott richtet. Wir können über den doppelten Ausgang diskutieren am Ende der Zeit und wir können darüber diskutieren, ob wir in unseren Gottesdiensten zu viel oder zu wenig über Gottes Zorn predigen, ob wir zu viel oder zu wenig alte oder neue Lieder singen. Wir können über Gemeindeaufbaukonzepte diskutieren, über die Geistesgaben, darüber, ob Liturgie gesprochen oder gesungen werden sollte. Aber das sind alles nur zweitrangige Fragen gegenüber dieser Bitte. Gott, begleite mich und begleite uns auf unserem Weg. Wenn wir diese Bitte äußern, dann ist das Entscheidende geschehen. Dann öffnet sich der Raum, in dem wir Gottes Handeln wahrnehmen. Ja, dann öffnen wir uns für Gottes Handeln in unserem Leben und in unseren Gemeinden. Denn die Antwort Gottes, die steht fest. Und wir haben sie gehört. Ich schließe einen Bund mit euch. Ihr werdet meine Wunder sehen und alle Welt wird staunen darüber, was ich in eurer Mitte tue. Gottes Antwort lautet ja. Mose, sei beruhigt. Ich werde euch begleiten. Ja, ich schließe einen Bund mit euch. Ihr könnt euch darauf verlassen. Ich verpflichte mich dazu ein für alle Mal. Ich will in eurer Mitte sein. Ihr müsst nicht alleine durch die Wüste ziehen. Damit ist der Bund geschlossen. Die Gründungsurkunde für Gottes Bund mit Israel ist gültig. Und bei allem, was im Anschluss dann passiert, in der bewegten Geschichte zwischen Gott und Israel, wird dieser Bund nie wieder aufgehoben, auch nicht in Frage gestellt. Er ist allen heilig, die sich zum Volk Israel bekennen. Und auch in den schwersten Krisen. Als Israel von den Babyloniern erobert wird und der Tempel in Jerusalem zerstört wird, da kommt niemand auf den Gedanken, Gott habe seinen Bund mit Israel aufgelöst. Nein, die Deutung lautet anders. Gott hat uns in seinem Zorn bestraft, weil wir ihm untreu waren. Aber er wird uns auch wieder sammeln und zurückbringen. Sein Bund bleibt bestehen und seine Güte und Treue wird uns wieder aufrichten. Und als noch einmal, ungefähr 600 Jahre später, die christlichen Gemeinden in Israel entstanden, da kam auch dort niemand auf den Gedanken, dass dadurch Gottes Bund mit Israel aufgelöst sein könnte. Paulus schreibt im Römerbrief, wir Christen sind ein neuer Zweig, der in den alten Stamm mit eingesetzt wurde. Wir sind aufgenommen in den Gottesbund, der am Sinai geschlossen wurde und der jetzt dank Christus allen Menschen auf der ganzen Welt gilt. Der Gottesbund vom Sinai hat Bestand, aber er ist jetzt nicht mehr auf Israel beschränkt. Alle Völker sind in Christus eingeladen, diesem Gott vom Sinai zu vertrauen, ihn darum zu bitten, Gott begleite mich auf meinem Weg. Und die Konsequenzen sind enorm. Ich will sie an drei Stellen konkret machen. Erstens, Gott geht auch durch deine Wüsten mit. Ich weiß nicht, welche Wüsten dir gerade bevorstehen. Ich weiß nicht, was dich aktuell Kraft kostet, vielleicht mehr, als du eigentlich hast. Mein Eindruck ist, dass das Tempo und die Anforderungen, die in manchen Bereichen in unserer Gesellschaft verlangt werden, etwa in Pflegeberufen oder in der Wissenschaft oder auch in Schulen, dass die nicht weniger, sondern tendenziell eher mehr werden. Und überall gilt, es wird bewertet, was das Zeug hält. Jeder kann zu allem irgendwo seine Sternchen abgeben oder seine Rezensionen hinterlassen. Arztpraxen, Gasthäuser, alle stehen unter einem ungeheuren Druck. Und wenn dann noch ein persönlicher Schicksalsschlag oder eine Krankheit kommen, dann kann es auch zu viel werden. Gott geht auch durch deine Wüsten mit, durch die ganz persönlichen. Und es ist ein Vorrecht, dass wir wissen, er ist gnädig und barmherzig. Nicht zuerst einer, der urteilt und bestraft, sondern 100.000-mal lieber und von seiner Art her einer, der uns aufrichtet, der uns frei macht von der Angst, wir wären nicht genug oder könnten nicht genug oder täten nicht genug. Gott geht mit durch unsere Wüsten und sein Wort richtet uns auf. Zweitens, wir beten für Israel, aber auch für seine Nachbarn. Darum will ich mich nicht drücken, dass ich etwas dazu sage, was sich aktuell in Israel ereignet. Ich glaube, wir leiden alle unter den Bildern und Berichten, die uns aus Israel erreichen. Ich vermute, auch von euch waren einige schon in diesem wunderbaren Land, an den historischen Orten, die noch vor kurzem so voller Leben waren. Es kann uns nicht kalt lassen, dass Menschen in Israel um ihr Leben bangen und noch heute traumatisiert sind von den Ereignissen am 7. Oktober, fast genau vor einem Jahr. Aber natürlich kann uns auch nicht kalt lassen, dass die Menschen im Gazastreifen und im Libanon um ihr Leben bangen. Und es kann uns nicht kalt lassen, dass so viele Menschen um Angehörige trauern und auf der Flucht sind. Israel hat damals die Verheißung bekommen, im gelobten Land zu leben. Aber es hat heute auch eine Verantwortung für die Palästinenser auf israelischem Gebiet. Als Kirchen und Gemeinden sind wir nicht in der Position, Israels Politik zu beurteilen. Aber es ist unser Auftrag, dass wir für Israel beten und für seine Nachbarn. Und schließlich drittens, lasst uns einander Anteil geben an Gottes Wundern, die er tut. Gott sagt zu Mose, ich verspreche euch, dass ich vor euer aller Augen Wunder vollbringen werde, wie es sie unter keinem Volk auf der Welt jemals gegeben hat. Was ich, der Herr, für euch tun werde, wird alle mit ehrfürchtigem Staunen erfüllen. Gottes Wunder sollen uns mit Staunen erfüllen. Dazu ist es notwendig, dass wir einander davon erzählen. Das müssen keine Wunder sein, bei denen die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden. Gottes Wirken unter uns ereignet sich dort, wo wir uns von ihm in seinen Dienst stellen lassen. Sie ereignen sich immer dann, wenn wir im Glauben gestärkt werden. In der Festschrift zum 25-jährigen Jubiläum der Bethlehem-Gemeinde gibt es einen kleinen Bericht von einer Frau namens Olga von Stieglitz. Das war die Vorsitzende des Evangelisationsausschusses. Sie berichtet, wie ab 1922 immer abwechselnd von der Andreasgemeinde und der Bethlehem-Gemeinde Evangelisationsabende durchgeführt wurden. Für beide Gemeinden, solange die Andreaskirche noch der Ort war, wo beide sich trafen, aber auch später, als es dann in Bethlehem das eigene Gemeindehaus gab, wurden dann nur noch alle 2 Jahre Evangelisationen abwechselnd in Andreas und in Bethlehem durchgeführt. Und es war selbstverständlich, dass die jeweils andere Gemeinde mit Handzetteln dazu eingeladen wurde. Das ging so bis 1933. worauf es mir ankommt, dass wir innerhalb der Gemeinde, aber auch zwischen unseren Gemeinden einander Anteil geben an den Wundern, die Gott tut, im Großen und im Kleinen. Das passiert schon, wenn wir Pfarrpersonen uns regelmäßig miteinander austauschen, von Tauffesten erzählen und anderen besonderen Veranstaltungen. Wir treffen uns ungefähr einmal in der Woche per Zoom oder auch vor Ort. Aber das darf sich nicht auf die Pfarrpersonen beschränken. Und ich glaube schon, dass wir da auch noch einen gewissen Nachholbedarf haben. Darum meine Bitte, lasst uns wohlwollend auf das schauen, was in unseren Schwesterngemeinden passiert, auch in Probstheida. Lasst uns füreinander beten, dass Gott Wunder tut, auch bei den anderen. Natürlich weiß ich, dass wir in unseren Gemeinden unterschiedliche Ausrichtungen und Frömmigkeitsstile haben. Das ist gut, das ist ein Reichtum. Gott sei Dank gibt es im Leipziger Süden eine Kirchgemeinde, in der sonntags verlässlich Lobpreis mit Bandmusik stattfindet. Aber lasst uns wohlwollend aufeinander schauen und übereinander reden. Und dann bin ich gespannt, was wir miteinander auch auf die Beine stellen werden. Das muss sich nicht auf den gemeinsamen Neujahrsgottesdienst und gelegentlich mal einen Kanzeltausch beschränken. Wenn wir in der Südvorstadt die Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen, dann ist es nur sinnvoll, dass wir unsere Kräfte bündeln. Ich werde auf jeden Fall gespannt. Eine Zusage ist uns gewiss. Gott ist in unserer Mitte. Er geht unsere Wege mit. Und alle und auch wir sollen staunen darüber, was er unter uns tut. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.